Bundes an die internationale
Hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Redaktion Universalsendung. Und zwar werden wir heute weiter über politische Öffentlichkeiten sprechen und dazu gleich am Anfang ein Zitat von Jürgen Habermas, und zwar eine Sammlung philosophischer Aufsätze zwischen Naturalismus und Religion. Dort gibt es einen Aufsatz öffentlicher Raum und politische Öffentlichkeit. Dafür, sagt er, ist eine Unterscheidung zwischen zwei Typen von Öffentlichkeit hilfreich. In unserer Mediengesellschaft dient die Öffentlichkeit denen, die Prominenz erlangen, als Raum der Selbstdarstellung. Sichtbarkeit oder Bekanntheit ist der eigentliche Zweck der öffentlichen Auftritte. Stars zahlen für diese Art der Präsenz in den Massenmedien den Preis einer Vermischung ihres privaten und ihres öffentlichen Lebens. Einen anderen Zweck hat die Beteiligung an politischen, wissenschaftlichen oder literarischen Auseinandersetzungen. Die Verständigung über ein Thema tritt hier an die Stelle persönlicher Selbstdarstellung. In diesem Fall bildet das Publikum keinen Raum von Zuschauern oder Zuhörern, sondern den Raum für Sprecher und Adressaten, die einander Rede und Antwort stehen. Es geht um den Austausch von Gründen, nicht um die Bündelung von Blicken. Die Teilnehmer an Diskursen, die sich auf eine gemeinsame Sache konzentrieren, kehren ihrem privaten Leben gleichsam den Rücken. Sie brauchen nicht von sich selbst zu sprechen. Öffentlichkeit und Privatsphäre vermischen sich nicht, sondern treten in ein komplementäres Verhältnis. Damit leite ich jetzt über, und zwar zu einem Gespräch mit Peter Niesen, Politikwissenschaftler hier an der Universität in Frankfurt, und wir sprechen über den öffentlichen Vernunftgebrauch und dies anhand auch seiner Dissertation, die jetzt im Nomos Verlag erschienen ist, Kants über die Theorien von Kants Redefreiheit. Hallo? Hallo?
Hallo Felicia.
Okay, wunderbar. Jetzt kann ich dich hören. Ja, also Peter Niesen jetzt am Telefon, und zwar wollen wir eben über Redefreiheit auch in der Öffentlichkeit sprechen, auch anhand dessen, was Wissenschaftsfreiheit bedeuten kann. Vielleicht lese ich da kurz einmal vor. Wissenschaftsfreiheit bezeichnet eben die Freiheit der wissenschaftlichen Tätigkeit. Das Grundrecht gewährt eben jedem in der Wissenschaft Tätigen ein Recht der Abwehr staatlicher Einwirkung auf den Prozess der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und du hast ja jetzt deine Dissertation über Kants Redefreiheit geschrieben.
Das stimmt, ja.
Und da wäre tatsächlich die Eingangsfrage: Kant hat anhand der Streit der Fakultäten und in der Schrift zum ewigen Frieden privaten und öffentlichen Vernunftgebrauch an Rollen, die die Beteiligten innerhalb der Wissenschaft einnehmen, gebunden. Und der öffentliche Diskurs wird eben nicht mehr als unmittelbar gesamtgesellschaftlicher, sondern als gesamtuniversitärer jetzt vorgestellt. Das heißt, eine Unterscheidung zwischen Innen und Außen wurde jetzt etabliert, die dem Staat eben nicht mehr dem inneren Ablauf, aber doch die Außenwirkung des universitären Diskurses zu kontrollieren erlaubt. Das heißt, was hat sich in dem Wissenschaftsverständnis und in dem sozusagen, was wir jetzt unter auch öffentlichen Resonieren verstehen, eigentlich in der Zwischenzeit verändert? Wie ist das? Was ist das für eine Konzeption der Wissenschaften, die wir jetzt vor uns haben? Freiheiten?
In der Zwischenzeit zwischen Kants Arbeiten zur politischen Theorie und heute hat sich natürlich sehr viel verändert. Aber ich denke nicht, dass wir heute so viel weiter sind, was Fragen der Redefreiheit angeht, als die kantische Theorie, die ich in meinem Buch Kants Theorie der Redefreiheit versucht habe herauszuarbeiten. Ich versuche ja in dem Buch zu zeigen, dass Kant eine komplexe, aus mehreren Teilen zusammengesetzte Theorie der Redefreiheit entwickelt. Und die Wissenschaftsfreiheit, mit der wir das Gespräch eben begonnen haben, die gehört eigentlich zu dem dritten Teil, zu dem dritten Modul, wie man sagen könnte, von Kants Ansichten zur Äußerungsfreiheit. Ich will mal ganz kurz das Design von dieser Theorie schildern und dann auch auf die Frage kommen, die du gestellt hast, also die Frage nach der Wissenschaftsfreiheit. Ja. Ich unterscheide tatsächlich drei Argumente, die Kant für Redefreiheit vorbringt und drei verschiedene Arten und Weisen, in denen die Redefreiheit von Personen geschützt ist. Zunächst mal habe ich herausgearbeitet, gibt es bei Kant so etwas wie ein liberales Grundrecht, anderen Leuten seine Gedanken mitzuteilen oder ihnen etwas zu erzählen oder ihnen etwas zu versprechen oder ihnen etwas aufzutragen. Ja. Und dieser erste Typ von Redefreiheit, der ist meines Erachtens relativ unkompliziert. Der resultiert daraus, dass die anderen Leute, denen man was mitteilt oder was verspricht oder irgendwas aufträgt, das ja ablehnen können. Die können ja sagen, nein, ich habe keine Lust, nein, ich akzeptiere das Versprechen nicht, nein, ich glaube dir nicht, was du mir da gerade erzählst. Das ist also in einem ersten Schritt das erste Argument, das Kant vorbringt, warum man eigentlich Rede nicht verfolgen soll, und zwar auch dann nicht, wenn sie problematische Konsequenzen hat. Der Punkt ist, wenn Rede problematische Konsequenzen hat, dann sind es normalerweise die Hörer, denen man diese Konsequenzen zur Last legen muss, weil sie ja die Äußerungen hätten ablehnen können. Also dieses, sie hätten ablehnen können, das ist eigentlich der Hauptpunkt in der ersten Form. Ich habe die in meinem Buch als Mitteilungsfreiheit bezeichnet und ich führe den Terminus nur ein, damit man das vielleicht später im Gespräch unterscheiden kann. Da gibt es eine zweite Version von Redefreiheit, die Kant hauptsächlich in seinem Aufsatz über den Gemeinspruch ausarbeitet. Über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Und zwar geht es da um eine genuin politische Form der Redefreiheit. Diese erste Art, die ich eben geschildert habe, diese Freiheit der Mitteilung, die gilt, egal worüber man sich verbreitet, egal was man verspricht oder was man erzählt. Aber in diesem Aufsatz über den Gemeinspruch geht es um eine konkret politische Form von Redefreiheit. Und die wendet sich gezielt dagegen, was man von den staatlichen Gesetzen für ungerecht hält. Also die wendet sich im Grunde darauf, von dem man glaubt, dass es die eigenen Freiheiten ungerechtfertigterweise einschränkt, staatliche Gesetze, mit denen man sich nicht einverstanden erklären kann. Mhm. Und da begründet Kant einen zweiten Typ von Redefreiheit, der zwar eingeschränkt ist, was den Gehalt Inhalt der Rede angeht, auf rein politische Rede, also private Äußerungen werden unter diesem Argument nicht geschützt, aber dieses Argument ist meines Erachtens sehr viel stärker als dieses erstere zur Mitteilungsfreiheit, was ich eben erzählt habe. Beispielsweise wird dieses Recht auf Mitteilungsfreiheit vom Ehrenschutz eingeschränkt, da ist Kant ganz klar. Also es erstreckt sich nicht über beispielsweise üble Nachrede, die man über andere äußert. Während dieses zweite Recht, diese zweite Konzeption von Redefreiheit, die ich gerade geschildert habe, die politische Rede, nicht eingeschränkt werden kann, beispielsweise aufgrund von Erwägungen des Ehrenschutzes. Und das spiegelt im gewissen Sinn auch unsere heutige Rechtslage noch. Wenn man also die Ehre von Privatleuten verletzt, dann ist man immer sehr viel schneller dran und wird sehr viel schneller zur Rechenschaft gezogen, als wenn man im politischen Geschäft, in der politischen Öffentlichkeit die Ehre von Politikern herabsetzt. Und das liegt einfach daran, dass man denkt, dass ein robuster Meinungsaustausch über die Politik anderen Gesetzen und anderen Vorstellungen von Takt und Einschränkung und Zurückhaltung folgen soll als eine private Unterhaltung. Das ist also ein erster Bogen, den man schlagen könnte von Kants Theorie, die so im Wesentlichen Ende des 18. Jahrhunderts, also in den 15 Jahren zwischen 1785 und 1800 entwickelt worden ist. Jetzt komme ich aber endlich zu dem Punkt, den du schon in deiner Eingangsfrage angesprochen hast. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Und zwar gibt es eine dritte Art der Redefreiheit, und das ist die Freiheit des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Du hast den Terminus ja schon benutzt.
Also auch das kosmopolitische.
Das ist ein kosmopolitisches Recht, ja. Also diese drei Typen von Redefreiheit, die unterscheiden sich nicht nur darin, was sie schützen, sondern auch, wem sie eigentlich zustehen. Also wer eigentlich der Träger dieses Typs von Redefreiheit ist. Dieser erste Typ, Mitteilungsfreiheit, der steht dem Menschen zu. Man kann sagen, es ist ein Menschenrecht, so wird es bei Kant zumindest eingeführt in seiner Rechtslehre in der Metaphysik der Sitten. Dieser zweite Typ von Redefreiheit, das ist ein Bürgerrecht. Das steht also nicht jedem Menschen zu, sondern das steht jedem Bürger zu, also den Mitgliedern der politischen Gemeinwesen, in denen dann die Gesetze ergehen, die die Bürger für gerecht oder für ungerecht halten und deshalb sich kritisch gegen diese Gesetze und auch gegen andere Dinge dann äußern können. Und dieses dritte Recht, bei dem wir jetzt sind, das ist ein Recht auf öffentlichen Gebrauch der Vernunft und das ist ein Weltbürgerrecht. Zumindest wird es von Kant in seinem berühmten Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, so eingeführt. Da sagt er, das ist ein Recht, was jedem Bürger, jeder Person in ihrer Funktion als Bürger, ja sogar als Weltbürger zusteht. Und ich habe mich dann entschlossen, dass auf den Weltbürgerstatus hin zu interpretieren. Weltbürgertum, Kosmopolitismus, das ist eigentlich dasselbe, das hat dieselbe Bedeutung. Und unter dieses Recht auf öffentlichen Vernunftgebrauch, da fallen nun verschiedene Typen von Diskursen, unter anderem der wissenschaftliche Diskurs, den du in deiner Eingangsfrage angesprochen hast. Darunter fallen im Grunde alle Diskurse, die ein kognitives Ziel haben. Das heißt, Diskurse, in denen irgendwas wahr oder falsch sein kann, in denen die Leute bestreiten, dass das, was ein anderer sagt, wahr ist oder falsch ist. Und das heißt also, hier geht es nicht um Diskurse, in denen alles dahingestellt bleibt, was andere Leute sagen, aber es ist schön, dass wir uns mal ausgetauscht haben, sondern hier geht es darum, dass wir gemeinsam in einem öffentlichen Diskurs eine Art von Erkenntnisfortschritt vornehmen. Und diese Art von Diskurs findet Kant halt nicht nur in der Wissenschaft, sondern für ihn ist Moral, Recht, Politik, das sind ebenso kognitive Bereiche, über die man was Wahres und was Falsches sagen kann oder zumindest Wahrheits- und Falschheitsanaloge Dinge sagen kann. Es gehört die Diät dazu, kurioserweise, damit hat sich Kant auch beschäftigt. Und es gehört schließlich auch die Wissenschaft dazu und nicht zu vergessen die Religion. Auch in der Religion kann es einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft geben, und zwar auf eine ganz andere Weise, wie das bei Rawls beispielsweise in den 90er Jahren vorgeschlagen wurde, dass also der öffentliche Gebrauch der Vernunft verzichtet auf das Einbringen religiöser Argumente ins politische Tagesgeschäft. Bei Kant ist das eher so zu verstehen, dass der öffentliche Gebrauch der Vernunft auch über religiöse Themen mit dem Ziel geführt wird, dass man etwas Wahres oder was Falsches über Gott über Moral, über die Menschheit an sich herausfindet. Mhm. Jetzt bin ich letztlich bei der Wissenschaft angekommen und du hast in deiner Eingangsfrage ein Problem angesprochen, das man in Kants Schriften zur Freiheit des öffentlichen Vernunftgebrauchs findet. Zunächst mal gibt es diesen Aufsatz, was ist Aufklärung? Mit dem habe ich begonnen.
Genau.
Dann gibt es aber auch den von dir erwähnten Streit der Fakultäten und auch den ewigen Frieden. Das sind drei verschiedene kleinere politische Schriften, die Kant also von 1785, das stimmt nicht, 1783 bis 1798 verfasst.
Genau.
Und in diesen Schriften kommen Konzeptionen des öffentlichen Vernunftgebrauchs vor, teilweise auch unter diesem Titel. Aber es kommen verschiedene Konzeptionen vor. In dem ersten Text, was ist Aufklärung? Da unterscheidet Kant einen öffentlichen von einem privaten Gebrauch der Vernunft darüber, in welcher Kommunikationssituation dieser Vernunftgebrauch stattfindet. Also die Standardinterpretation, vielleicht sollte ich das hinzufügen, der Unterscheidung des öffentlichen und privaten Vernunftgebrauchs läuft so, dass man Privatgebrauch der Vernunft pflegt, wenn man etwas sagt, indem man ein Amt oder eine Position verwaltet. Das heißt, man hat einen gewissen Machtanspruch auf der Basis dieses Amtes, aber man hat auch eine gewisse Pflicht, die man erfüllen muss auf der Basis dieses Amtes. Man ist auf eine bestimmte Bedingung in dieses Amt gekommen und deswegen, sagt Kant, muss der Vernunftgebrauch in Ausübung dieses Amtes nicht völlig frei sein. Das heißt, der Staat kann hingehen und sagen, das, was unsere Beamten in Ausübung ihres Amtes sagen, das regulieren wir. Allerdings kann der Staat nicht hingehen und sagen, was unsere Beamten überhaupt sagen, das regulieren wir. Denn sie können auch in ihrer Funktion als, wir würden heute sagen, öffentliche Intellektuelle etwas schreiben, etwas veröffentlichen, das nicht mit dem in Einklang steht, wozu sie verpflichtet und wozu sie eingestellt wurden. Und das ist dann der öffentliche Vernunftgebrauch. Das ist zumindest die Standardinterpretation von Kants Argument, dass man sagt, was man in der Ausübung des Amtes tut, was man in der Ausübung des Amtes sagt, das kann eingeschränkt werden, das ist Privatgebrauch. Und was man dann in seiner Freizeit vor dem Lesepublikum ausbreitet, das ist öffentlicher Vernunftgebrauch. Nun habe ich festgestellt, dass diese Standardinterpretation nicht besonders weit führt, und zwar zumindest dort nicht mehr, wo man sich die Beispiele, die in Was ist Aufklärung genannt werden, etwas genauer anschaut. Da sagt Kant, ich habe drei Beispiele für Privatgebrauch der Vernunft. Das eine ist der Offizier, das zweite ist der Kirchenmann, das heißt jemand ein Vorsitzender einer religiösen Gemeinde, der natürlich auch eingeschränkt ist in seinen Äußerungen. Der kann nicht auf die Kanzel steigen und sagen, es gibt keinen Gott. Und dann drittens gibt es noch eine ganz komplizierte Situation zwischen einem Bürger beim Finanzbeamten. Und der Kant sagt, der Bürger ist selber in einer Situation des privaten Gebrauchs der Vernunft gegenüber dem Finanzbeamten. Er kann also den nicht mit völliger Äußerungsfreiheit einen Vortrag halten darüber, was er für Finanzgerechtigkeit hält. Und an diesem Beispiel sieht man, dass diese Amtsträgerinterpretation nicht wirklich hinhauen kann vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft, sondern dass man sich was anderes einfallen lassen muss. Und was ich mir habe einfallen lassen als Interpretation dieses öffentlichen Gebrauchs der Vernunft, ist eine situationsabhängige Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Vernunftgebrauch. Und meiner Lesart nach können die Situationen als öffentlicher Vernunftgebrauch gelten, in denen Leute in einem gewissen Machtgleichgewicht miteinander reden, während Situationen, in denen ein extremes Machtungleichgewicht besteht, als Privatgebrauch der Vernunft gekennzeichnet werden müssen und deswegen nach Kants Ansicht auch relativ eng eingeschränkt werden können, was die Redefreiheit in solchen Situationen angeht. Dabei will ich es jetzt erstmal bewenden lassen, um jetzt auf diese Unterscheidung zu den anderen Schriften von Kant zu kommen.
Ja.
Im Streit der Fakultäten sagt Kant nicht, dass es an der Rolle und der Situation, in denen man redet, hängt, ob der Vernunftgebrauch als öffentlich oder privat anzusehen ist, sondern Er vereinseitigt diese Unterscheidung auf eine Unterscheidung zwischen Experten und Nicht-Experten hin. Das heißt, im Streit der Fakultäten gibt es im Grunde so etwas wie einen öffentlichen Vernunftgebrauch nur noch von Experten und innerhalb der Expertendiskurse, insbesondere innerhalb der Universität. Mhm. Er gesteht zwar zu, dass es auch sowas wie Privatgelehrte geben kann, was vielleicht für unsere heutige Situation nicht ganz unwichtig ist, dass die immerhin Teil dieses wissenschaftlichen Diskurses sind und daher auch von der absoluten Freiheit der Äußerung in diesem wissenschaftlichen Diskurs profitieren. Aber es ist klar, dass das nicht für jedermann gilt und dass auch die Äußerungen der Wissenschaftler gegenüber der Öffentlichkeit eingeschränkt werden sollen. Er verteidigt sich selber. Es gibt diese Geschichte, wo gegen Kant vorgegangen wird, weil er sich zu viel gegenüber den Dogmen der christlichen Religion herausgenommen habe in seiner Religionsschrift. Und Kant antwortet darauf mit einer bezeichnenden Replik. Er sagt, ja, was ich über die christliche Religion sage, das sage ich ja nur in einem Expertendiskurs. Ich veröffentliche das ja nur in einem Buch, das so schwierig geschrieben ist, dass nur die anderen Forscher das lesen können. Das heißt also, die breite Bevölkerung wird von dieser Freiheit der Äußerung über die Religion überhaupt nicht tangiert, weil die dieses Buch nicht in die Hand bekommen. Wenn ich dagegen Volksschriften verfassen würde, dann müsste ich mich zurückhalten und wäre nicht mehr geschützt unter dieser vollständigen Wissenschaftsfreiheit. Das ist, denke ich, keine Verbesserung der Position, die er in Was ist Aufklärung entworfen hatte, sondern ich denke, das ist eigentlich schon eine Verfallserscheinung dieser Position. Und deswegen habe ich in diesem Punkt Kant auch in meinem Buch Kants Theorie der Redefreiheit kritisiert, weil ich denke, er vereinseitigt die Wissenschaftsfreiheit zu einer Wissenschaftlerfreiheit. Das ist nicht mehr die Freiheit dessen, der vorbehaltlos abstrakt nachdenkt und argumentiert, sondern das ist die Freiheit von jemandem, der eine bestimmte Berufsrolle einnimmt, ob er nun dafür bezahlt wird und innerhalb der Fakultäten angestellt ist, wie Kant das glaubt, oder ob er auch ein Privatgelehrter ist, der sich aber immer noch in diesem innerfakultätsmäßig veranstalteten Diskurs bewegt. Und da habe ich gesagt, das ist im Grunde eine Einschränkung, die nicht wirklich mit dem ursprünglichen Argument, aus was es Aufklärung, in Einklang steht und in Einklang zu bringen ist. Mhm. Jetzt bin ich endlich bei der Redefreiheit, bei der Wissenschaftsfreiheit angekommen, aber ich habe noch eine ganze Weile gebraucht. Also ja. Ich hoffe, du kannst das entschuldigen, also, dass ich jetzt so lange monologisiert habe. Jetzt lass ich
ja, auch no problem. Interessant wäre jetzt tatsächlich nach dieser Rückwendung zu Kants Redefreiheit, also da meint ja Wolfgang Kersing in seiner Kritik, das wäre in dem Sinne diese weltbürgerliche Mündigkeit zeichnet sich, also dabei handelt es sich um ein Ideal, denn diese Mündigkeit erreicht das bürgerliche Publikum nur in völliger Herrschaftslosigkeit. Jeder muss dem anderen eben auf epistemischer Augenhöhe begegnen können und muss hinreichend informiert sein und Entgegnungskompetenz besitzen.
Ja.
Was ich aber, worauf wir jetzt noch eingehen sollten, ist, wie aus dieser Dissertation sozusagen über Kants Redefreiheit jetzt sein Habilitationsprojekt entstanden ist, nämlich über Benthams Utilitarismusmodell sozusagen als eine Radikalisierung der Demokratietheorie zu verstehen.
Darf ich noch eine Sache zu diesem Argument der Herrschaftslosigkeit als notwendige Voraussetzung für das Streben nach Mündigkeit im öffentlichen Diskurs sagen? Also ich war natürlich sehr froh darüber, dass dem Wolfgang Kersting, der ja einer der wichtigsten Autoren zu Kant in Deutschland ist, das eingeleuchtet hat, was ich da in dem Buch Kants Theorie der Redefreiheit entwickelt habe. Und ich denke, dass Herrschaftslosigkeit als Voraussetzung des öffentlichen Diskurs mit dem Ziel der Mündigkeit vielleicht eine etwas zu starke Forderung ist. Worauf es mir ankommt in dem letzten Kapitel oder in dem vorletzten Kapitel, wo es um den öffentlichen Gebrauch der Vernunft geht, ist ja nicht, dass man nur in Herrschaftslosigkeit vernünftig deliberieren und resonieren kann, sondern dass man nur unter Bedingungen einigermaßen eine gesellschaftliche Egalität miteinander vernünftig resonieren und deliberieren kann. Und die zeitgenössischen Beispiele, an die ich gedacht habe, sind etwa rassistische und pornografische Rede. Das mag sich jetzt zunächst kontraintuitiv anhören. Wie kommt man vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft und wie kommt man von Wissenschaftsfreiheit jetzt auf einmal zu rassistischer und pornografischer Rede? Dazu muss man wissen, dass diese beiden Genres, also rassistische und pornografische Rede, in der zeitgenössischen Redefreiheitsdiskussion ganz, ganz wichtig sind, dass die an erster Stelle stehen der heutigen Debatten, was an öffentlicher Rede zugelassen werden kann, wo man Einschränkungen rechtfertigen kann. Und ich denke, dass man in Bezug auf diese beiden Fragestellungen die Relevanz von Kants Unterscheidung zwischen öffentlichem und Privatgebrauch der Vernunft einfach zeigen kann. Wenn wir uns erinnern, die Unterscheidung zwischen Privatgebrauch und öffentlichem Gebrauch in der Lesart, wie sie in dem Buch dargestellt wird, ist, dass öffentlicher Vernunftgebrauch Vernunftgebrauch untergleichen ist, während Privatgebrauch der Vernunft, der eingeschränkt werden kann, Vernunftgebrauch unter Ungleichen ist. Was bedeutet nun unter Ungleichen? Unter Ungleichen bedeutet, dass einige Teilnehmer am Diskurs nicht in der Lage sind, zu reagieren und auf andere Äußerungen zu sagen, nein, was du sagst, das ist absoluter Unfug, das stimmt nicht, und Argumente vorzubringen oder auch einfach nur sich despektierlich darüber zu äußern. Und ich denke, um jetzt zurückzukommen auf die Problematik rassistischer und pornografischer Rede, dort, wo diese Äußerungsformen problematisch sind, das sind diejenigen Kontexte, in denen die Leute, die von Rassismus und Pornografie beleidigt werden, nicht in der Lage sind, sich selbst dazu zu äußern, sondern sozusagen in ihrem Selbstbild beeinflusst werden durch den rassistischen pornografischen Diskurs, könnte man etwas weit ausgreifend sagen, und nicht in der Lage sind, das einfach zu verneinen, zu verwerfen und ein Selbstbild und eine eigene Weltanschauung unabhängig und im Gegensatz zu diesen rassistischen und pornografischen Äußerungen aufzubauen. Es geht also um relativ extreme Formen von gesellschaftlicher Ungleichheit, in denen es zu sowas kommen kann. Aber mir scheint das nicht völlig ausgeschlossen zu sein. Das ist also der Hintergrund, eine ungefähre gesellschaftliche Gleichberechtigung und ungefähr gleich verteilte gesellschaftliche Kapazitäten zu antworten zu können, sich aufregen zu können, etwas verneinen zu können, etwas bestreiten zu können. Die müssen gegeben sein, damit ein völlig einschränkungsloser öffentlicher Diskurs auch bei allen Beteiligten dazu beitragen kann, dass sie mündiger werden, dass sie autonomer werden, als sie es vorher waren. Das scheint mir die zeitgenössische Lehre zu sein, die wir aus Kants Überlegungen, was ist Aufklärung, entnehmen können. Damit sage ich nicht, dass ein Streben nach Mündigkeit heutzutage noch ein völlig unumstrittenes gesellschaftliches Ideal ist. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich denke, dass das heutzutage nicht mehr völlig unumstritten ist, und deswegen bin ich der Meinung, dass man das Ideal der Mündigkeit vielleicht ein wenig abschwächen sollte und sagen sollte, unsere Regulierung der Redefreiheit sollte sich berufen nicht auf ein universelles Streben nach Mündigkeit, sondern auf die universelle Möglichkeit, nach Mündigkeit zu streben. Das ist ein bisschen schwächer als das, was Kant formuliert in seinem Aufsatz, was ist Aufklärung. Aber so scheint es mir für Leute in unserer Gesellschaft, die nicht völlig unvernünftig sind, aber trotzdem sagen, für mich besitzt das Streben nach Mündigkeit nicht die vorrangige Bedeutung, das ist nicht meine vorrangige Orientierung im Leben, auch noch akzeptabel sein könnte. Ja. Soweit zu Kant. Ein kurzer Schlenker, hast du noch einen Moment Zeit?
Ja, genau, wir versuchen auch doch noch schnell auf das Prinzip des Utilitarismus einzugehen, the greatest happiness of the greatest number. Ja. Und wie hängt das mit Bentham zusammen.
Jetzt bin ich fast genötigt, Neil Armstrong zu zitieren. Ein riesiger Schritt für die Menschheit, aber für mich war das im Grunde nur der Schritt von einer Studie über einen Aufklärungsdenker zu einer anderen Studie über einen Aufklärungsdenker.
Oder wie Nietzsche sagt, der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Was ist Bentham eigentlich für ein Wissenschaftler, von dem manche sagen, er könnte auch verrückt sein?
Eine sehr ressentiment geladene Beschreibung von Nietzsche natürlich. Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Und er hat natürlich Leute wie Bentham gemeint, die im deutschsprachigen Raum eigentlich traditionell nicht besonders gut wegkommen. Vielleicht kennst du auch die Stelle bei Marx, wo er sagt, schwarzlederne Bentham, ein Genie in bürgerlicher Blödheit oder so ähnlich. Ich glaube, im Kapital ist es. Und das heißt also, der deutschsprachige akademische Diskurs hat gewisse Ressentiments aufgebaut gegenüber Bentham, die, jetzt hoffe ich, bist du nicht zu überrascht, die teilweise absolut berechtigt sind. Ja. Also es gibt einige extrem kontraintuitive und unplausible Überlegungen in Benthams Werk. Und das sind auch teilweise die Standardbeispiele, die in Diskussionen immer gegen den Utilitarismus vorgebracht werden. Ich habe mich jetzt in meiner Habilitationsschrift mit dem Titel Vom Nutzenprinzip zur Demokratie, Benthams Beitrag zu einer radikaldemokratischen Theorie des Verfassungsstaats, da habe ich mich auf einen speziellen Ausschnitt konzentriert in Benthams Werk und sage, wenn man den Utilitarismus verteidigen will, wenn man sagen will, das ist also eine ähnlich interessante aufklärerische Konzeption wie die, die Kant ausgearbeitet hat, und man kann damit auch heutzutage noch was anfangen, dann sollte man sich meines Erachtens auf die hochinteressanten Schriften von Bentham zur Französischen Revolution mal konzentrieren und sollte die mal ansehen, daraufhin, ob nicht die radikaldemokratische Konzeption, die er da entwickelt, radikaldemokratische Konzeption der Gesetzgebung, der Volkssouveränität, ob die nicht in der Lage sein könnte, bestimmte Gegenbeispiele auszuschließen, die man sonst dem Utilitarismus immer vorhält. Wie ist denn das? Ist der Utilitarismus nicht damit verträglich, was weiß ich, 5 Leute für ihre Organe auszuschlachten, um ein Leben zu retten? Oder ist der Utilitarismus nicht damit verträglich, dass sehr viele glücklich sind und einige wenige versklavt werden und es denen ganz schlecht geht? Und ich denke, wir sollten da einen neuen Ansatz wählen, und der neue Ansatz ist die Demokratietheorie, die Bentham zur Zeit der Französischen Revolution entwickelt hat. Das ist, wie ich das in Anlehnung an heutige demokratietheoretische Debatten nenne, eine deliberative Demokratietheorie, die Bentham dort entwickelt. Das hat auch etwas mit öffentlichem Diskurs zu tun, aber hier geht es nun mal hauptsächlich um die Deliberation, um die Argumentation innerhalb des Parlaments, mithilfe derer, und jetzt kommt der Kick, mithilfe derer man herausfinden soll, was dem größten Interesse aller liegt, also was das größte Glück der größten Zahl befördert. Dieses Prinzip des Utilitarismus, das du eingangs erwähnt hast, also das größte Glück der größten Zahl, eben von allen Regierungshandlungen befördert werden soll. Vor diesem Prinzip braucht man dann nicht mehr ganz so viel Angst zu haben, wenn das, was verlangt wird, aus einer allgemeinen demokratischen Deliberation hervorgeht. Das heißt, wenn die demokratische Deliberation eine notwendige Bedingung in der Episteme des Utilitarismus ist. Wenn es nicht möglich ist, anders als auf demokratischem Wege herauszufinden, was im größten Glück der größten Zahl liegt, dann denke ich, wenn das also stark gemacht werden kann, dieses Argument, dann können wir auch heute noch mit Benthams Utilitarismus was anfangen, als eine radikaldemokratische Tradition. Das ist im Grunde die Idee, die der Habilitationsschrift zugrunde liegt, und man wird sehen, das ist noch nicht veröffentlicht, wie die Leute, die ihr Leben damit verbringen, über Bentham zu forschen, dann darauf reagieren.
Ja, und vielleicht zum Schluss ein aktueller Text von dir, Deliberation ohne Demokratie, zur Konstruktion von Legitimität jenseits des Nationalstaates. Da wäre ja die Frage, was ist denn das aktuelle Unbehagen eigentlich an der Demokratietheorie? Inwiefern kann man Deliberation tatsächlich auch ohne Demokratie oder Demokratie ohne Deliberation, also dem Mittel des Überzeugens, sich vorstellen?
Oder? Also die Bedeutung von Deliberation ist ja im Grunde nicht besonders speziell. Es geht darum, dass man zu Entscheidungen kommt auf einem Wege, der nicht über die Mehrheit der Stimmen verläuft und der nicht über die größte Intensität der Präferenzen läuft, sondern es ist ein spezifischer Aggregationsmodus von Ansichten oder von Präferenzen, der über die Qualität von Argumentationen läuft. Das ist, was man mit Deliberation meint. Das ist ein Wort, was reimportiert worden ist aus der, also ursprünglich ist es eine Idee, die man beim Mittler und Habermas findet, die von dort aus in die amerikanische politische Theorie eingewandert ist. Dort hat man sie mit dem Etikett Deliberative versehen. Und dann hat die deutschsprachige Theorie sozusagen dieses Wort Deliberation reimportiert, nachdem der Begriff im Grunde aus diesen Kontexten bereits stammte.
Yeah.
Und nun ist die Frage, deliberative Demokratie, kann man auch einen Keil treiben zwischen die beiden Bestandteile von diesem Konzept?
Ja.
Kann man deliberieren, ohne dass es besonders demokratisch läuft? Und kann man Demokratie veranstalten, ohne dass es deliberativ läuft? Und ich denke, die Frage zu stellen, heißt auch schon, sie zu beantworten. Natürlich geht es. Und gibt es heute Indikatoren dafür, dass wir tatsächlich ein Auseinandertreten dieser beiden Momente von Deliberativität und Demokratizität haben? Und diese Indikatoren, denke ich, die kann man heutzutage auf übernationalstaatlicher Ebene sehr leicht finden. Wir haben zum Beispiel in internationalen Verhandlungen, der Politikwissenschaftler Harald Müller hat das untersucht, die Möglichkeit, dass die Akteure miteinander deliberieren. Müller nennt das kommunikativ handeln. Sie können aber auch miteinander nur verhandeln nach dem Machtpotenzial, was sie in der Hinterhand haben. Und da haben wir natürlich in diesen internationalen Verhandlungen zwischen Diplomaten, haben wir Deliberation. Die Frage ist, haben wir da auch Demokratie? Und meiner Ansicht nach kann man nur dann sagen, dass das auch eine genuin demokratisch kontrollierte Situation ist, wenn die Diplomaten sehr stark rückgebunden sind an die Entscheidungsprozesse innerhalb der Staaten, für die sie halt in deliberativen Verhandlungen stehen. Mhm. Ein zweites Beispiel, das ist die Ebene der EU. Das ist jetzt keine internationale, sondern eine eher supranationale Ebene. Das heißt, es gibt von den einzelstaatlichen Institutionen relativ unabhängige Prozesse, in denen Gesetze entstehen, in denen Regelungen entstehen. Und das Interessante ist auch hier, diese Regelungen entstehen, das haben Christian Jörges und Jürgen Nayer vor allen Dingen nachgewiesen in einem sehr bedeutenden Papier von 1998. Hier gibt es einen deliberativen Politikstil, in dem Regelungen entstehen. Die Frage ist nur, inwiefern ist dieser Politikstil, in dem es tatsächlich um die Macht des besseren Argumentes geht, angekoppelt an die entweder nationalstaatlichen demokratischen Gesellschaften oder aber an die demokratische Gesellschaft der EU als übergreifende Gesellschaft. Und diese Frage ist bisher noch nicht nur nicht beantwortet, sondern man hat bisher auch erst kaum begonnen, sie zu thematisieren. Und da denke ich, besteht für die Politikwissenschaft, ich verstehe mich ja als Politikwissenschaftler, spezialisiert auf politische Theorie und Ideengeschichte, da ist, denke ich, für die Politikwissenschaft in der nächsten Zukunft sehr viel zu tun, indem man sich fragt, wollen wir eigentlich dieses Auseinandertreten von deliberativen, legitimitätserzeugenden Prozessen und demokratischen Prozessen oder wollen wir, dass diese frei flottierende Deliberation, die unstreitig also zu rationalen Ergebnissen führt, wollen wir die wieder stärker ankoppeln an die demokratischen Prozesse, entweder innerhalb nationalstaatlicher Gesellschaften oder über, jenseits dieser nationalstaatlichen Gesellschaften und über sie hinaus. Das scheint mir im Moment eine ungelöste oder fast auch unbearbeitete Frage zu sein. Und man wird wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren sehen, in welche Richtung da unter anderem die EU und die sie bisher sehr enthusiastisch begleitende Politikwissenschaft gehen werden.
Mhm. Ja, über diese Themen Bosnien und Kosovo werden wir jetzt in dieser Sendung weiter sprechen.
Ja, da ist und die nächste interessante Konferenz in Frankfurt, habe ich gehört.
Genau, die ist vom 2. bis zum 4. Dezember Bosnien, der Krieg und seine Folgen. Und mit Benjamin Bieber sprechen wir jetzt gleich über diese Konferenz und seine Arbeit. Und auch eben Tom Königs, der jetzt eben meint, das Kosovo sollte vielleicht auch mehr europäisiert werden. Man sollte also die UN-Verwaltung zu einer europäischen machen. Und da wäre auch die Frage, inwiefern das sinnvoll ist, wenn wir uns das europäische Erbe anschauen auf dem Balkan, inwiefern Europa da jetzt unabhängig von den Vereinten Nationen tätig werden sollte.
Ja, das ist eine ungeheuer schwierige Frage.
Ja.
Ich bin fast froh, dass ich jetzt hauptsächlich zur Historie befragt wurde und weiß, dass es für den Benjamin jetzt eine extrem komplizierte Sache ist.
Genau, darüber sprechen wir jetzt. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Keine Ursache.
Wunderbar. Und du bist ja dieses Semester auch an der Frankfurter Uni tätig.
Das stimmt.
Und vertrittst Rainer Forst, der gerade in New York an der New School unterrichtet.
Das ist richtig. Ich mache eine Vorlesung zur Demokratietheorie.
Ja.
Proseminar zur politischen Philosophie und ein Hauptseminar zur Imperialismustheorie.
Ah ja, wunderbar. Genau, dann werden wir uns weiter dort mit dir deliberierend verständigen. Jetzt gehen wir uns dem öffentlichen Resonieren wieder hin in dieser Sendung. Wunderbar, dann vielen Dank für das Gespräch.
Bis bald.
Tschüss. Bis bald, ciao. Hintergrund und auch am Anfang der Sendung haben wir Vace Cela gehört, auch eine Sängerin aus dem Kosovo. Und nicht wie jetzt schon angekündigt, werden wir über Bosnien reden, über die Konferenz, die Benjamin Bieber organisiert, sondern jetzt werden wir mit einem Mitarbeiter des Ombudsperson, der Ombudsperson-Institution in Pristina, im Kosovo sprechen, und zwar Jackson, der dort als Media Advisor arbeitet und eben über die aktuelle Entwicklung, politische Entwicklung sprechen wird. Was heißt es, dass Social Service zum Beispiel noch nicht in den Bürgermeistereien, könnte man sagen, in den Verwaltungen, auch in den Regionen eingesetzt wurde, und was heißt Dezentralisierung jetzt im Kosovo? Dies eben auch als Ausgangspunkt dafür, was eine mögliche Übernahme eigentlich der Europäischen Union bedeuten könnte, also dann eben der Verwaltungsstrukturen im Kosovo. Could you please tell me about your, how do you start working here in this Ombudsperson institution?
Should I tell you how I got to Kosovo?
Yeah.
I came here first as an independent journalist in March of 2004, 4 days before the election, 4 days before the riots. I then picked up work with different agencies for about a 2-month period of time. I went back to the States for a job offer, got offered another job with UNMIC as the chief of their radio unit, and I came here in July of 2004 to serve in that role until July to March of 2005. And then after that I did freelance work again for 4 months, and then was offered the job by Mr. Nowitzki to be the media advisor here at the Ombudsperson Institution. Mm-hmm. I think a lot of it had to do with the nature of the reporting that I do, and was doing at the time, more socially progressive and more critical of the process of standard implementation, and also of the aspects of corruption and other things that were not being discussed in relation to how the U.S. is involved in Kosovo. Mm-hmm. Primarily that was my interest, the U.S. involvement in Kosovo, because I come from the United States.
Yeah, but you have Armenian and...
I have Armenian ancestry, yeah. Armenian and Scots-Irish, but I was, you know, raised mm-hmm. primarily in an Armenian household, so that was my overwhelming ethnic lens, if it were, that I see and saw things through growing up.
Mm-hmm. And what is the nature of your reports? What do you mean by that?
I tend to focus more on the elements of society that are forgotten about in the whole political process, the process where the lip service is given to quote-unquote minorities or to poor Albanians. But in actuality, they're left out in a process that seeks to speed, the democratic, in a process that seeks to speed the democratization process of Kosovo artificially. So I tend to deal with the elements that are left out in that process as they're evaluating how things are going politically here, those elements of society that are cast aside, though they're given prominent lip service in the media, such as protection for minorities, where, you know, when you talk about minorities, that tends to mean Kosovo Serbs, because they have mechanisms behind them that give them strength in the media, give them strength in political bargaining, but the Roma community of Kosovo and the poorer Albanians of Kosovo, those that aren't connected with larger families, tend to be the most marginalized aspects of the society. So I tend to hone in on that aspect of reporting. And I also tend to hone in on politically where the U.S. stands here, and because they were the ones that led NATO into the bombing campaign into former Yugoslavia. It's still not clear in a sort of synthesized way what it is they actually want out of Kosovo, other than the fact that they have a huge military base here, which is an obvious reason for stability. Past that, it's a bit of a mystery as to exactly why they're here, and so that's part of my reporting style has been to explore that as well.
Mm-hmm. And now you are working on the situation of social services in the municipalities, and with the question, why isn't this implemented or provided for the Albanians? So social services like electricity, water supply, and
social assistance, things of these natures, yeah.
And what do you think? Why is it so difficult that it is not so?
Well, I think that the process of distribution of money and the process of power is still really quite undefined. It's not very efficient, meaning that when money is allocated to go from the central authority down to the municipal levels, the mechanisms for getting to that point to the local levels isn't as good as it could be. And that's an example that can be brought up for many of the Western governments as well. But when it gets to municipal levels, the level of transparency and accuracy of reporting with which those funds are being used and how they're being used is really suspect. And I think that the reason that these funds aren't being used properly, and in other words, the reason that these funds aren't coming to the municipalities and then being distributed in the proper ways, so that reconstruction of houses, water waste management services, all of these sorts of things, social assistance for people who are waiting for their houses to be reconstructed, where tax money goes from to municipalities from taxpayers themselves. That whole process is really murky, and as a result, I think the impression is that those who stand to gain most by this disbursement of funds, i.e. municipal leaders who have more access and more ability to manipulate the way those monies are spent, that's indeed what is happening. So municipal leaders don't have the ability, or don't have a need so much to be accountable in ways that they should, especially in their climb or their aspiration of an independent Kosovo at these local levels, which is where everything really gets played out for the populace. Pristina being a city center, they have to be more or less more accountable to how those monies are spent here, because it's a more seemingly vocal or a population that has an ability to really bring up these issues more, say, than a rural municipality that doesn't have the same kind of voices that can come up and speak truth or draw out the real corruption that exists in the municipal areas.
Mm-hmm. And what is your opinion why the decentralization of municipalities started so late now?
If I was going to describe why everything is happening so late, because in essence everything is, it's not just decentralization, but decentralization is just an example of the fact that the planning that has gone on here in Kosovo after the bombing intervention has been abysmal. It's been really poor, because they didn't come in, the international community didn't come in with an idea of how it was going to set itself up, and it subsequently has not properly understood how to implement even their own formula, which is standards, in this process. So decentralization is only happening as they've been able to get to it. Now, some can argue, you know, this process takes a long time, and I would agree with that. The process of democratizing a society from a former socialist regime, I agree with that. However, I also think that the methods with which they're going about it are very ad hoc, and they're not given the proper proportionality that they need to alleviate the suffering in the process of the people who are being exposed to the policies. In other words, it's the people that suffer, not the policymakers. The policymakers have all of the things at their disposal to live a quality life, but the people that they never visit in the municipalities, the people that they're making these sort of blind judgments about, even with their assessments based on their local analysts, right? Well, that the local analysts also have something to gain in the process. So I think the decentralization process starting so late has a lot to do with the fact that they have to skip certain steps to get to this process, meaning they can't really involve Belgrade in this, even though the quote-unquote most important standard is the Belgrade-Pristina dialogue. Yet, if they were to do that, then certainly the decentralization process would look different than it does now under a Kosovo Albanian-led interim government. They've dictated with international discussion what the decentralization process is going to look like without Serb participation. In essence, that's the only thing that's even gotten it to the point that it is today, with the speed that it's been able to prove itself, you know, not prove itself, but come to being. It has yet to prove itself.
Mm-hmm. So, but all this would be better possible if Kosovo wouldn't be a Belgrade province, probably.
in a sense, I certainly can't say that I feel like independence is deserved yet by the majority population. On the other hand, practically speaking, some of this process would be easier if status was given, a more definite status was given to this province, which would have been a lot more possible had the international administration here set about building institutions and handing over local power very quickly, so that they could start to make the mistakes, and then the international community and its executive authority could then monitor those mistakes and then guide those properly. As it's been set up now, it's been dictated to the local population. But there's no real easy solution here, because it was an illegal bombing campaign by international standards, and to give it independence after such a thing would have been NATO's de facto creating of an independent state through, you know, military means, and that doesn't sit too well in the international context of things. So I don't know that it would be easier for this decentralization process or any of this to have happened if it was simply just part of Serbia, because you have 1.9 million Albanians that are clearly not willing to live under Serb rule anymore. It probably would have been easier through a quicker move towards independence, but it's problematic all the way around.
And you... Komm, sei das sicher mit singenden Kind. Du wünschst dich die Kante, du bist so stolz auf kein Einziger. Ohne ich bin, stell dir fest, dass du nicht bleibst. Ja, das war jetzt eine Sendung mit Peter Niesen und Jackson aus dem Ombudsperson Institution über Kosovo. Und jetzt hier zum Schluss läuft eine Produktion von Ilio Osmani aus Pristina und DJ Bland, und es singen Fatimia und Donch, Wer liegen bleibt. Ein deutsches Stück, Hip-Hop-Stück. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrscher. Se pa me mu, që pe kalëranin ta shëngoj me ma kalun, da që bëllën da që mësu bëllë me mu, s'jo më nu, për bashkë që ti të komplit, furit, kur hendon që kejt me pëtit, pyterit ju qëtë në drit, me bit, cil, deri sot janë njës me vil, se së mbyn mu asë një vot, ma shtë s'jo më bashkë ma e mira më bot, s'von arost me një got, rakish, këj vin, kryt, rish, shti me mni, edhe atër ku nuk hi, fini, shtronat e zemrat, i zemrat, deri kry për tridhen, senet e mi janë kry të dhen janë kasilën, mësin më fel se po pështilën, e nuk tidhën, se kur, dit kur për në qënë, s'dit ku për qënë, s'dit sa për tonë edhe ma i shku për qënë, të di që po menën që po thëm, mire kom se jam si të rëdhën që, a për shë, nuk për mje, e po vetë pëse, si rëdhë për me metë, sa në s'pobyn me gjithë, sa në s'du me vetë që a me pun këtë planet, kejti di, kejti bëj, kur du vi ku t'i shkoj, bëj që a du që a bëj, se jam femën, kejt putër e vëjtemën, me emën, në më gjë, së më kipo, asë më shë, po më nim, në vrim, veshët një ushtim, që i dojnë rim, si jo me trash, po femën e gjys, si jo ma zvash, të rënda file, me hile t'a bëj në sy, ti ma fen mu, jo unë e ty, s'ka më shtysh, vete lisa, për me kry.
Auf dem Weg zu deinem Herz. Make it hard.